in einer ganz anderen Form, vor allem aber nicht qua Bewusstsein und Über-Ich und gesellschaftliche Normalität, sondern dagegen quasi auslebt. Und jetzt ist aber, auch um das vorwegzunehmen, auch thesenhaft, jetzt ist aber die Wucht und die Vehemenz, mit der dieser Anti-Ödipus aufgestellt wird, ja, oder in Stellung gebracht wird gegen den klassischen Ödipus, die ist so beschaffen, dass man gerade heute nach über 30 Jahren Erfahrung mit solchen auch Lebensweisen, es wird eine Vielfalt von Lebensstilen auch proklamiert, dann wird als Lebensweise proklamiert, die ermutigt werden soll, als Tendenz, die sich Durchbruch als Wählen der Menschen machen soll. Da sieht man mit einiger Skepsis auch auf die Terminologie, die genau sich einer solchen Norm bedient, wie sie sich eigentlich angreift. Wo vom Ausschaben des Ödipus, nicht des Ödipus, sondern des Unbewussten, vom Ausschaben, von dem Zerstören des Über-Ich, von dem bloßen Halluzinieren, von dem bloßen Explodieren, Implodieren des Begehrens, also von einer gigantischen Trieb, endlich einer Produktion von Wünschen und ihrer Befriedigung, ja, ohne das, was Freud die Sublimierung nannte. Und als eine zivilisatorische Leistung, als eine historische Leistung, gerade auch der familialen Sozialisation genannt hat. Und das wäre dann ein Punkt, wo ich wiederum die Identität entstehen würde. Dieser Anti-Ödipus hat auch versagt und muss versagen, weil er eigentlich alle normativen Vorgaben, die er gegen die anrennt oder gegen die er sich in Stellung bringt, sein Schizo der Wunschmaschine, jetzt mal sehr schämhaft ausgedrückt, sehr durchdachtes, großes angelegtes Werk, dieser Anti-Ödipus, das ist nicht so klotzig, wie es mit so ein paar Schlagworten klingt. Aber diese Normativität wird im Grunde nur umgestülpt und wird verdoppelt und wird so verdoppelt, dass ein Druck auf die Individuen dadurch hergestellt werden kann oder entstehen kann, wo sie sozusagen zu einem Leben als tendenzielle Wunschmaschine, zu einem entsublimierten, was Marcuse dann repressive Entsublimierung genannt hat, nämlich in den 60er Jahren schon vor, also 10 Jahre vor dem Anti-Ödipus hat Marcuse die Problematik, finde ich, sehr, sehr gut gefasst und auf den Griff gebracht, mit repressive Entsublimierung, dass damit also eigentlich die Norm, du musst ein Lifestyle haben, du musst ein Leben führen, du musst deine Bedürfnisse so befriedigen, im Hier und Jetzt, dass du eben dich ruckhaft aus dem normalen, familialen und also auch das kann ich sagen die Transgender-Leute reden auch gern, glaube ich, von Stino, also der Stieg-Normale. Du darfst kein Stino sein und so weiter. Du musst die Queerness als Lebensstil. Und darin liegt eine Gefahr wiederum, ja, die Normativität einfach zu verdoppeln und nicht wirklich sich mit ihr auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene auseinanderzusetzen. Und jetzt wäre der dritte Schritt, wenn man dem sozusagen mit einem großen Anspruch auf eine wirkliche Aushebelung, eine radikale, wurzelmäßige Aushebelung dieser philippalen Konstellation und dieses Normalitätsheraus entgegentritt, wäre allerdings dann auch das zu schauen, was beide vermittelt, was beide verbindet. Und das kann eigentlich nur in einem ganz umfassenden Sinn die Arbeit sein. Es kann die Arbeit nur sein, es ist auch kein Zufall, dass der Anti-Ödipus proklamiert, sozusagen die Arbeit vollkommen zu vernachlässigende, zu verachtende Größe ist, ja, dass man sich um die Arbeit überhaupt nicht kümmern soll, dass die Arbeit keine Rolle mehr erzielen soll, einfach, ja, statt sich mit ihr, mit Arbeitsverhältnissen, mit Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen und zu fragen, wie ist denn die Arbeit, wie ist denn die Produktion und Reproduktion der Gesamtgesellschaft geschaffen, damit wir sie beispielsweise aufheben können, damit wir sinnlose Arbeiten, damit wir Arbeiten für sinnlose Ziele und so weiter aufheben können. Das wird dann nicht mehr gefragt, sondern es geht nur darum, um das, was die Situationisten ironisch damals tatsächlich an die Arbeit am Konsum nannten, letzten Endes. Es kann einlaufen in das, was die Arbeit an der Freizeit nannten. Ja. Das sozusagen noch bedient, die Kulturindustrie und so. Und da ist in vieler Hinsicht auch manches schiefgelaufen von dem Mythos des Anti-Ödipus hier seit den 70er, 80er Jahren. Das wäre jetzt nochmal eine aggressive These. der Anti-Ödipus in dieser Gestalt reicht auch nicht hin. Da müssen wir auch gucken, warum nicht. Man müsste aber auch gucken, welche historischen Verdienste er eigentlich auch bezeichnet hat. Das halte ich erstmal die.
Ich bin auch gut, einfach eine.
Weil die Idee ist erstmal
mindestens eine Pause zum Rauchen oder wie auch immer. Das Bedürfnis da. Und dann ist es vielleicht auch, weil wir wieder in Gesellschaft sind, auch eine gute Diskussion, die man in anderen Bereichen ranziehen kann. Weil wir jetzt bei der Arbeit angekommen sind.